Philosophie für Fußgänger. Naja, heutzutage wird man ja ständig bombardiert mit dem Wort Philosophie. Banken haben Philosophien, Autohäuser, Fitnessstudios, Kindergärten, selbst Beratungsunternehmen, alle haben eine Philosophie. Als ob sie sie besitzen würden, als ob sie sie irgendwo zusammengestellt hätten und sich dann überlegt haben, wie nennen wir das Kind? Na, am besten Philosophie. Dabei geht es hierbei letztlich immer nur um Geschäftsmodelle, um die Ziele, die zum Beispiel ein Fitnessstudio hat, natürlich, dass diejenigen, die da hinkommen, danach fitter sind als davor. Und es geht um die Methode vielleicht auch. Aber was für eine Philosophie hat die Philosophie? Worum geht es eigentlich bei der Philosophie? Braucht man Philosophie? Ja, wenn man darüber philosophiert. Nein, wenn man darüber nachdenkt, philosophiert man bereits. Also dann spottet man schon über die Philosophie. Ja, was ist denn jetzt eigentlich die Philosophie? Man könnte ganz banal sagen, Philosophie ist das, was Philosophen machen. Und was machen Philosophen? Außer dem, dass sie das nachmachen, was andere Philosophen auch schon gemacht haben? Naja, sie versuchen, eine Theorie der Wirklichkeit zu entwerfen. Philosophie ist eine Universalwissenschaft. Bei den alten Griechen, da kommt die Philosophie nämlich her, da war die Philosophie gleichbedeutend mit Wissenschaft. Bald aber wurde sie sogar zur Lebenskunst auf wissenschaftlicher Basis. Also das Leben des Wissenden. Und es ging darum, wie man mit dem Wissen über etwas leben kann. Philosophie ist also Orientierungswissen. Um was geht es in der Welt? Also die Theorie der Wirklichkeit en gros. Also nicht nur irgendein Teilgebiet. Biologen beschäftigen sich mit den Lebewesen. Physiker beschäftigen sich mit Elementarteilchen. Chemiker mit den chemischen Verbindungen. Die Literaturwissenschaft beschäftigt sich, na klar, mit Literatur. Also alles diese verschiedenen Wissenschaftsformen, die wir heute kennen, die stammen ursprünglich alle aus der Philosophie. Und weil die Philosophie eine 2500-jährige Geschichte hat, ist es natürlich ganz schön schwierig, das alles so in wenigen Minuten zusammenzupacken. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir jemanden zur Seite, der wie kaum jemand sonst in der Philosophiegeschichte eine ganz große Orientierungsfigur darstellt. Der Mann heißt Immanuel Kant. Er lebte von 1724 bis 1804 und er hat, um die Orientierung in der Philosophie nicht zu verlieren, vier fundamentale Fragen gestellt. Und unter diese Fragen kann man praktisch jedes Problem in der Philosophie stellen. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Drittens, was darf ich hoffen? Und viertens, was ist der Mensch? Wir beginnen heute mit der Frage, was kann ich wissen? Aber noch eine kleine Bemerkung vorab. Die ganz großen philosophischen Modelle, die auch Kant entworfen hat und viele seiner Nachfolger, das ist schon ziemlich dünne Luft für unsere Gedanken. Wir werden also in diesen verschiedenen Sendungen eher so kleine Spaziergänge machen, so auf einer vernünftigen Höhe und nicht gleich ins Hochgebirge der Philosophie aufsteigen, sodass es im Wesentlichen darum gehen wird, Grundbegriffe zu formulieren und herauszufinden, wo kann uns die Philosophie helfen, die Welt vielleicht ein bisschen besser zu verstehen und damit auch uns besser zu verstehen, denn wir Menschen sind ja nun mal ein Teil der Welt. Und wir Menschen haben die große Neugier, so steht es bei einem der wichtigsten Werke der Philosophie, der Metaphysik von Aristoteles, wir haben die große Eigenschaft, besonders neugierig zu sein. Wir staunen, wir kommen auf die Welt, die Welt ist schon da. Wir möchten gerne etwas darüber wissen, wie diese Welt funktioniert. Wir möchten uns orientieren, wir möchten wissen, wie etwas funktioniert, wir möchten auch einen Vorteil davon haben, dass wir wissen, wie etwas funktioniert. Also alles das, was dazugehört, vom Kind zum Jugendlichen und dann zum Erwachsenen zu werden, gehört irgendwie in diese große Orientierung innerhalb unseres Lebens dazu. Und die Philosophie hat eben bei der Frage, was kann ich wissen, damit begonnen, nach Kant zu fragen, kann ich eigentlich sicher sein, dass ich was weiß? Also wenn der Mensch auf die Welt kommt, dann weiß er dann schon was? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben Vorurteile. Wir betreiben Philosophie von vornherein mit Vorurteilen. Also es ist etwas davor da und dieses davor, das lateinische Wort für das davor ist das a priori, das stecken wir in die Welt und versuchen herauszufinden, ob unsere Vorstellungen, die wir irgendwoher über die Welt haben, ob diese Vorstellungen stimmen. Und wenn sie stimmen, dann machen wir die Erfahrung, dass sie stimmen. Und diese Erfahrung ist etwas im Nachhinein, a posteriori. Und Kant hat sich genau damit auseinandergesetzt, wie viel a priori brauchen wir eigentlich, um irgendetwas in dieser Welt zu verstehen und vielleicht sogar eine sichere Erkenntnis darüber zu gewinnen und auf diese Art und Weise sicher zu sein, wir wissen etwas. Also nochmal, alles, was wir tun, ist immer mit einem Vorurteil besetzt. Wir meinen etwas über die Welt zu wissen und wenn sich das bestätigt, wenn unsere Vorurteile sich bestätigen, dann können wir die Erfahrung machen, aha, wir haben nicht falsch gedacht. Bestätigen sie sich nicht, müssen wir was anderes machen. Der Irrtum und der Zweifel ist eine ganz wichtige Größe bei unserem Versuch, Erkenntnis zu gewinnen. Kant hat daraus die Frage gemacht, was sind eigentlich die Bedingungen dafür, dass wir überhaupt Erfahrungen machen können? Also was stecken wir von vornherein in die Welt, um überhaupt etwas über sie aussagen zu können? Zum Beispiel die Geschichte mit Ursache und Wirkung. Das ist so eine der wichtigen Modalitäten, die für Kant eine ganz wichtige Rolle spielen. Man nennt sie Kausalität in dem Fall. Aber wir haben auch andere. Zum Beispiel, wir gehen davon aus, dass es einen Raum gibt. Der Raum ist für Kant die äußere Form der Anschauung. Wir können uns keinen Raum ohne Dinge vorstellen. Einen völlig leeren Raum, der noch nicht mal von einer Wand begrenzt ist, für uns unvorstellbar. Genauso die Zeit. Die Zeit ist für uns die innere Form der Anschauung. Und das merkt man morgens zum Beispiel auch ganz besonders, wenn man sich zum ersten Mal am Tag wieder vor dem Spiegel sieht und sich fragt, wer ist das? Spaß beiseite. Also natürlich bewegt uns die Zeit auch in einem ganz anderen Zusammenhang, weil wir nämlich wissen, dass unsere Existenz endlich ist. Tja, wir waren nicht immer da und wir werden nicht immer da sein. Und dazwischen ist unser Leben. Und aus diesem einfachen Zusammenhang, dass wir nämlich nicht immer da sein können und auch nicht immer da sein werden, ergibt sich schon ein Problem. Wir müssen nämlich glauben. Wir müssen manche Dinge glauben, weil wir nicht alles komplett überprüfen können. Also wir müssen vertrauen. Wir müssen vertrauen in das, was man uns sagt. Wir müssen vertrauen in die Welt, die um uns herum ist, dass sie nicht sofort wieder zerfällt. Wir müssen also etwas in diese Welt hineinstecken. Kausalität habe ich schon gesagt, aber auch, dass es Quantitäten gibt, dass also etwas nach einer Zahl benannt wird, dass es Qualitäten gibt, dass es Raum und Zeit gibt. Und Kant hat sich damit auseinandergesetzt, was stecken wir denn in diese Welt alles rein, um überhaupt irgendetwas zu erfahren und eben sichere Erkenntnis zu gewinnen. Für uns heute ist es ganz einfach. Wir leben ja längst in einer Zeit, in der Naturwissenschaften uns scheinbar sicheres Wissen vermitteln. Wie machen die das? Na, die Naturwissenschaften, das sind Erfahrungswissenschaften. Die gehen immer nur davon aus, dass eine Hypothese, die sie stellen, an der Erfahrung scheitern können muss. Das heißt, es muss eine Beobachtung gemacht werden können oder ein Experiment, an der eine Hypothese getestet werden kann. Und wenn dann diese Hypothese sich bestätigt, indem eine Vorhersage im Experiment oder in der Beobachtung wiedergefunden wurde, dann weiß man, diese Hypothese ist nicht falsch. Nun, das ist aber ein sehr bescheidener Begriff von Erkenntnis, wenn man nur immer weiß, es ist noch nicht falsch. Vielleicht ist es ja doch falsch, man ist nur noch nicht da richtig dahinter gekommen. Also man merkt schon, alleine nur der Weg zu der Frage, was kann ich wissen, eröffnet riesige Abgründe, in die man hineinfallen kann, weil man sich eben tatsächlich niemals richtig sicher sein kann, dass das, was man weiß, auch wirklich ewiges Wissen ist. Die Griechen zum Beispiel, die haben mit diesen ewigen Fragen an die Ewigkeit angefangen. Sie haben sich nämlich gefragt, was sind denn die ewigen Strukturen in der Welt, die sich nicht mehr verändern? Die kamen dann mit den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde und das kürzlich entdeckte Higgs-Teilchen, was am Large Hadron Collider in der Schweiz entdeckt worden ist, ist im Grunde genommen die Suche der griechischen Naturphilosophen von vor 2500 Jahren nach den Urbausteinen der Welt. Das wollte man ursprünglich schon wissen. Was sind die Urelemente? Dann stellte man übrigens relativ schnell fest, dass diese Urelemente, diese vier, gar nicht die richtigen Elemente sein können, weil die verwandeln sich ja noch dauernd. Also hatte man die Idee mit den unteilbaren Teilchen, den Atomen. Und diese Atome sind im Grunde genommen der Baustein der ganz modernen Physik. Also die Philosophie hat den Beginn der Suche nach den ewigen Bausteinen der Welt formuliert und die Physiker haben jetzt im Jahre 2013 sogar einen Nobelpreis an die beiden vergeben, die vor über 50 Jahren vorhergesagt haben, dass es dieses Feld, dieses sogenannte Higgs-Feld mit dem Higgs-Teilchen geben soll und dieses Feld ist dafür verantwortlich, dass die Elementarteilchen, aus denen die Materie besteht, überhaupt Masse besitzen. Man sieht also, über 2.500 Jahre haben wir einen mehr oder weniger kontinuierlichen Übergang gehabt, nämlich auf der Suche nach den Grundbausteinen dieser Welt. Das ist aber nur die eine Welt. Nämlich das ist die Welt, die den empirischen Wissenschaften, also den Erfahrungswissenschaften, zur Verfügung stehen. Aber darüber hinaus, das wissen wir doch alle, gibt es noch ganz andere Weltteile. Wie kann man denn mit denen umgehen? Diese Frage hat sich Kant in der Tat auch gestellt, unter anderem die Frage nach dem Ich. Wer bin denn ich? Was für Möglichkeiten hat denn das Ich über die messbaren Größen der Welt hinaus? Die wahre Wahrheit, also die ganz sichere Wahrheit, war für Kant die Wahrheit, die etwas mit Mathematik zu tun hat. Das ist interessant. Er schrieb in einer seiner großen Schriften sogar, in jeder Wissenschaft sei überhaupt nur so viel Wissenschaft, als Mathematik in ihr sei. Oh, oh, oh. Wenn das wahr wäre, dann wären unsere Universitäten ja praktisch nur Einrichtungen, in denen Mathematik und ein, zwei Naturwissenschaften unterrichtet würden. Aber wir haben noch ganz andere Wissenschaften, die ebenfalls ganz wichtige Erkenntnisse über die Welt liefern. Wie geht man denn da vor? Für Kant war das nicht so interessant, weil er wollte auf jeden Fall auf ganz sichere Erkenntnis hinaus. Das hat ihn umgetrieben. Was kann ich ganz sicher wissen? Und er stellte dann erstmal fest, wir Menschen, wir stellen etwas in die Welt, nämlich unsere Vorurteile, und wenn sie sich bestätigen, dann arbeiten wir mit den bestätigten Vorurteilen so lange weiter, bis wir neue Urteile bilden können. Allerdings, wie wir heute wissen, ist dieses Verfahren eben nicht wirklich ganz sicher. Die Naturwissenschaften können immer nur sagen, was nicht der Fall ist. Der Erkenntnisgewinn in den Naturwissenschaften ist, immer genauer zu sagen, was nicht der Fall ist. Interessanterweise lässt sich aber dann doch offenbar noch jede Menge Naturwissenschaft in Technologie übersetzen. Ich sitze hier zum Beispiel vor einem Computer bzw. vor einem Mikrofon, das zu der digitalen Elektronik gehört. Die digitale Elektronik ist in Technik gegossene Quantenmechanik. Und Quantenmechanik, da würde Kant sich freuen. Quantenmechanik ist reine Mathematik. Sie ist weit, weit weg von unseren Formen der Anschauung. Genauso, wenn Sie jetzt im Auto sitzen und Sie haben ein Navigationsgerät an, dann wird dabei sogar die Relativitätstheorie benutzt. Weil sie ist notwendig, um die Satelliten, die Sie gebrauchen, in Ihrem Navigationssystem zu synchronisieren. Die Relativitätstheorie beschäftigt sich mit Geschwindigkeiten nah an der Lichtgeschwindigkeit, und das sind 300.000 Kilometer pro Sekunde, also auch weit weg von unseren Formen der Anschauung. Und alle diese Theorien sind entstanden, weil wir unsere Vorstellungen von der Welt über Raum und Zeit, Kausalität und Quantität und Qualität immer wieder an der Wirklichkeit überprüft haben. Aber, sagt Kant, das Ding an sich, wie die Welt wirklich ist, das können wir eben tatsächlich mit diesen Methoden nicht herausfinden. Da muss es noch was ganz anderes geben. Und das führte ihn auf die Frage, was der Mensch tatsächlich sei. Denn im Menschen findet etwas statt, was in der Natur nicht zu messen ist. Und das ist das Sollen. Und das führt uns auf die zweite große Frage: Was sollen wir tun?